Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute wenden wir uns dem Thema Endometriose zu, einer häufig über lange Zeit unerkannten, oft schmerzhaften Erkrankung junger, gebärfähiger Frauen. Ich freue mich, für dieses Gespräch unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Mexner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leiterin des Endometriose-Forschungszentrums der Charité und des dortigen Endometriose-Zentrums. Liebe Frau Mexner, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Endometriose ist ja eigentlich eine gutartige Erkrankung, aber häufig ist sie chronisch und kommt bei 10-15% aller Frauen im gebärfähigen Alter vor. Schätzungen zufolge erkranken ja in Deutschland jährlich 40.000 Frauen an Endometriose. Insgesamt sind weltweit ca. 270 Millionen Frauen betroffen. Trotzdem ist diese Erkrankung in der Bevölkerung noch immer recht unbekannt und es dauert ja in der Regel 6-8 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. In diesem Podcast wollen wir klären, was man unter Endometriose versteht, welche Symptome auftreten, wie man das Erkrankungsbild diagnostizieren kann. Und dies und noch vieles mehr werden Sie heute in diesem Podcast Endometriose, die verkannte Erkrankung, erfahren. Liebe Frau Mexner, vielleicht sollten wir wirklich zuerst mal klären, was ist denn eigentlich eine Endometriose?
Ja, sehr gern. Also unter Endometriose verstehen wir das Auftreten von Gebärmutterschleimhaut ähnlichem Gewebe, so hat man früher mal gesagt, aber dazu kann ich gleich noch mal mehr sagen, außerhalb der Gebärmutterhöhle. Da gehört die Gebärmutterschleimhaut eigentlich hin. Endometriose beschreibt nun, wie gesagt, das Vorkommen von solchen Geweben außerhalb der Gebärmutterhöhle. Das kann auch in der Gebärmuttermuskelwand selber sein und dort sagen wir dazu Adenomiose. Wenn es dann im kleinen Becken zur Ansiedlung solcher Gewebe kommt, sprechen wir von der Endometriose. Und im kleinen Becken sind meist das ist meist das Bauchfell betroffen, aber diese Herde können auch in angrenzende Organe hineinwachsen, also in die Darmwand hineinwachsen oder auch in die Blasenwand hineinwachsen oder sogar den Harnleiter ummauern. Und das sind dann tief infiltrierende Endometrioseherde. Theoretisch können sie auch mit dem Fluss der Bauchfellflüssigkeit zum Zwerchfell gespült werden, sich dort ansiedeln oder über andere Körperöffnungswege wie den Nabel, sich im Nabel ansiedeln oder sogar über Bänder, die in den Leistenkanal führen, in die Leiste wandern. Das sind so Spezialmanifestationen der Endometriose, die sehr selten sind, aber sie sind möglich. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, es ist so Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe. Wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, dann findet man tatsächlich alle Gewebe der Gebärmutter. Epithel, Stroma, was charakteristisch für die Schleimhaut ist, aber auch Muskulatur. Und deswegen bin ich ein Verfechter davon zu sagen, dass es eigentlich quasi wie ja Ansiedlung von Geweben aller Gebärmutteranteile ist, sozusagen.
Nun, wir wissen ja, dass wenn die Gebärmutter, wenn da das Gewebe aufgebaut wird im Zyklus, also im Menstruationszyklus, dann kommt es irgendwann ja zu einer Abblutung von dem Gewebe. Und jetzt stelle ich mir das mal vor, wenn jetzt so ein Gewebe an der Blase ist oder ähnliches, dann wird das doch da ziemlich viele Symptome verursachen und Schmerzen. Was ist denn so typisch dafür?
Genau, also die Gebärmutter oder diese Endometrioseherde unterliegen auch zyklischen Einflüssen. Also in jedem Menstruationszyklus kommt es dazu, dass ja ein Follikel im Eierstock heranreift und in dem Follikelgewebe werden Östrogene gebildet. Diese Östrogene führen dazu, dass sich die Gebärmutter Schleimhaut aufbaut und vorbereitet auf ein befruchtungsfähiges Ei, das dann eben mit der Menstruationsblutung, wenn eben keine Einnistung erfolgt, das ganze System zusammenbricht und es dann zur Blutung kommt. Die Blutung führt auch dazu, dass eben Gewebsschmerzbotenstoffe freigesetzt werden und ja dadurch auch Regelschmerzen entstehen. Das ist durch die Gebärmutter verdickte Wand auch dann nochmal oft verstärkt. Also vor allem schwerste Regelschmerzen sind eines der Leitsymptome, weil eben ganz, ganz oft sehr verkannt die Gebärmutter auch mit betroffen ist. Also die Adenomyose ist viel, viel häufiger, als wir uns das so denken. Es sprechen immer alle nur von der Endometriose. Die Endometriose ist ja, wie gesagt, außerhalb der Gebärmutterwand und Höhle. Und auch dort kommen die Östrogene über das Blut dahin und führen dazu, dass sich diese Läsionen eben auch zyklisch verändern, aufbauen und dann auch in sich hineinbluten können, so dass es in dem Gewebe, das sind so wie kleine Zysten, dann hineinblutet. Die sind dann oft auch von Fibrose, also Bindegewebe, umgeben, so dass es dann auch so richtige Knoten gibt. Und dadurch schwillt dieser Knoten eben an. Und wenn es dann zur Menstruation kommt, dann kommt es dort eben auch zur Freisetzung von Schmerzbotenstoffen. Und das verursacht eben dann vor allen Dingen zyklische Schmerzen. Also wenn tatsächlich die Blase betroffen ist, dann hat man während der Menstruation auch starke Schmerzen beim Wasserlassen oder auch sogar bis hin zu Blut im Urin. Wenn die gesamte Blasenwand durchwandert ist und dann der Herd Anschluss an das Lumen findet der Blase, kann es dann auch zyklisch bluten. Das kann zum Beispiel auch beim Darm sein. Wenn die ganze Wand durchwandert ist, kann es zu zyklischer Darmblutung kommen. Das sind sehr, sehr spezifische Symptome der Endometriose. Wenn sowas also in diesem zyklischen Muster auftritt, dann muss man wirklich nach einer Endometriose in diesen Organen, Blase oder Darm suchen. Die Bauchfellherde machen auch oft zyklische Unterbauchschmerzen schon. Dann berichten die Frauen, dass, wenn bevor die Regel dann einsetzt, auch schon mehrere Tage vorher Schmerzen auftreten oder der Eisprung schmerzhaft ist. Das sind alles zyklische Schmerzen, die wir in irgendeinem zeitlichen Zusammenhang zum Zyklus zuordnen können. Das wäre zum Beispiel auch bei einer Zwerchfellendometriose, wenn das Zwerchfell betroffen ist, zyklische Schulterschmerzen. Das ist auch was ganz Typisches, ne? Das kommt durch die nervale Versorgung des Zwerchfells, kommt es typischerweise zu einer Ausstrahlung der Schmerzen in die Schulter. Es gibt eigentlich nichts anderes, was das so macht.
Das ist ja natürlich schon ziemlich heftig, was da alles für Schmerzen und Beschwerden auftreten können, die zyklusabhängig sind. Also Sie sagten während der Blutung oder während dem Eisprung. Gibt es denn noch andere Symptome, die auch zu diesem Krankheitsbild dazugehören und die man unbedingt erfragen sollte?
Ja, man sollte unbedingt nach der Familienplanung fragen und ob vielleicht auch schon probiert wird, mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden. Das erzählen auch viele Patienten nicht sofort von sich aus, aber das unerfüllter Kinderwunsch gehört da leider auch dazu, weil aufgrund der Herde es eben auch zu lokalen Entzündungs- und Verklebungsprozessen im Bauchraum kommen kann. Und das eben auch die Fertilität beeinträchtigen kann.
Und wie ist das mit Schmerzen zum Beispiel beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr?
Das hat alles so ein bisschen auch einen zeitlichen Verlauf. Wie Sie haben ja schon vorhin gesagt, die Frauen haben oft eine sehr lange Diagnoseverzögerung. Und gerade anfangs ist alles typischerweise eher zyklisch. Aber im Verlauf der Erkrankung kommt es auch zum Einsprossen von Nervenfasern in Bauchfellherde zum Beispiel. Und mehr entwickeln diese Herde dann auch eine eigene Innervation. Und wir denken, dass es dann eben auch mehr Mechanismen gibt, die auch azyklische Schmerzen verursachen können und das Ganze etwas entkoppelt wird von dem eigentlichen Zyklus. Das bedeutet, dann gibt es dann auch zunehmend Unterbauchschmerzen, die gar nicht im Zusammenhang mit der Regelblutung stehen, oder bei Beckenschmerzen natürlich auch durchaus Schmerzen, die bei Stress entstehen oder körperlicher Belastung, weil dann einfach die Muskulatur dann einen Stress, die myofaszialen Triggerpunkte Stress und Faktoren darstellen und Schmerzpunkte darstellen. Das kann auch sein. Und manche Frauen berichten auch einfach, dass dann die Blasenfüllung einfach schmerzt, Rückenschmerzen, Ausstrahlung von Schmerzen in die Beine, in den Rücken. Das sind dann alles Chronifizierungsprozesse, und wenn eben das Schmerzgedächtnis mehr und mehr aktiviert wird, die zentrale Sensitivierung, die Verarbeitung dieser Signale immer sensitiver wird, dann werden auch die Schmerzen immer merkwürdiger. Wir sagen auch sehr gern, es ist ein Chamäleon unter den gynäkologischen Erkrankungen.
Aber doch sicher nicht nur unter den gynäkologischen Erkrankungen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frauen natürlich auch zu allen möglichen anderen Ärzten, Urologen, zum Hausarzt gehen, Gastroenterologen, wenn sie da Probleme haben. Und wenn ich mich so erinnere, es war ja immer Regelschmerzen. Das hat man halt. Regelschmerzen sind nichts Besonderes. Und ich denke, das macht es natürlich extrem schwierig, diese Erkrankung zu diagnostizieren, oder?
Ja, da haben Sie durchaus recht. Also ich kenne Patientinnen, die wegen ihren zyklischen Schulterschmerzen eine Arthroskopie, also eine Spiegelung des Schultergelenkes, bekommen haben. Und das macht es eben auch schwierig. Es gibt tatsächlich so Untersuchungen, dass Frauen, je länger die Diagnoseverzögerung natürlich anhält, auch desto mehr Fachärzte sie aufsuchen. Also gerade Orthopäden, Gastroenterologen, Allgemeinmediziner sind so die häufigsten Fachrichtungen. Und ich kenne Patientinnen, wenn die eben dann zu mir kamen, dann haben die manchmal schon 5, 6, 7 Frauenärzte vorher gesehen. Verschiedene Frauenärzte, und denen auch eben ihre Beschwerden geschildert. Also das ist jetzt nicht so, dass die das stillschweigend ertragen wollen oder nicht um Hilfe bitten oder suchen. Es ist aber ein wirkliches Problem. Wie Sie auch sagen, es ist eines der Kernprobleme ist, dass alle denken, Regelschmerzen sind normal. Und das ist sicherlich ein Ticken auch so, aber man muss natürlich differenzieren zwischen Schmerzen, die noch normal sind, und solchen, die eben nicht mehr normal sind. Und das erfordert natürlich ein Gespräch über diese Situation. Und in der normalen, im normalen Frauenarzt, Frauenärztinnen-Alltag ist es leider so, dass es nur wenige Minuten Zeit gibt, eine Patientin zu befragen. Und allein die Anamnese, die, man muss ja dann schon mal Alter, Menstruation, wie viele Schwangerschaften und Verhütung und dies, das, jenes erfragen, gibt einen Wert, glaube ich, von 2,80 Euro ist, glaube ich, der Abrechnungswert. Mit gynäkologischer Untersuchung kommt der Kollege, die Kollegin auf 5,80 Euro. Und das heißt, dass das ziemlich schnell gehen muss, sonst arbeiten diejenigen nicht mehr wirtschaftlich in ihrer Praxis. Auch Ultraschall ist budgetiert, nur eine gewisse Anzahl an Ultraschallbehandlungen oder Untersuchungen können abgerechnet werden. Und dadurch steht das einfach auch nicht der Routineuntersuchung zur Verfügung. Und demzufolge fehlt vielen Niedergelassenen einfach die Erfahrung, auch Endometriose zu erkennen. Wir können Endometriose eigentlich ganz gut erkennen im Ultraschall. Aber das Ganze in Kombination mit der Anamnese, wirklich der Erfragung, was ist jetzt noch normal, was ist nicht normal, das braucht wirklich Zeit. Und dann muss man natürlich auch noch darüber sprechen und ein Therapiekonzept erstellen. Also wir brauchen in unserer Endometriose-Sprechstunde eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten. Schneller geht das eigentlich nicht. Wenn man das mit Ansprüchen durchführen möchte, dass die Patientin dann auch wirklich mit einem Gefühl, dass alles erfragt wurde und sie alles sagen konnte und man jetzt ein individuelles Therapiekonzept erstellen konnte, dann wieder gehen kann. Dann muss man ja auch verstehen, die Frauen, die googeln, viele kommen wirklich von sich aus und sagen, Mensch, meine Beschwerden deuten doch auf Endometriose hin. Mein Frauenarzt sagt, könnte sein. Viele Frauenärzte sagen auch, kann gar nicht sein, sie sind viel zu jung. Aber die sind halt Monat für Monat mit diesen Beschwerden konfrontiert und suchen sich dann eben von allein Hilfe. Dann sind die informiert übers Internet und haben unheimliche Ängste aufgebaut, was dann natürlich alles passieren kann. Und da, das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die Schwere der Beschwerden nicht im Zusammenhang mit dem Ausmaß der Endometriose stehen müssen, weil das eben dann einfach Entwicklungen von Schmerzphänomenen sind, die sich auch verselbstständigen, wie Sie als Schmerzspezialistin ja sicher wissen, muss das nicht eins zu eins mit dem Ausmaß der Läsion einhergehen.
Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, also eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Ich glaube, ich frage Sie jetzt mal lieber nicht, wie lange die Wartezeit ist auf einen Termin in Ihrer Sprechstunde. Reicht dann ja, ein halbes Jahr oder ist das noch viel länger?
Nein, tatsächlich haben wir im Moment, also Endometriose hat ja wirklich eine steigende Awareness erfahren jetzt. Es gibt sehr viele Medienbeiträge, was sehr, sehr, sehr gut ist. Aber nach wie vor ist einfach die Versorgung in dem ambulanten Bereich nicht adäquat vergütet. Und solange das so ist, können wir auch niemanden zwingen, sich eben adäquat mit diesen Patientinnen zu beschäftigen. Und deswegen strömen sie tatsächlich in die Endometriosezentren. Wir sind ja in Deutschland in der sehr guten Situation, dass wir Endometriosezentren haben. Aber wir sind zum Beispiel mit einer täglichen Anfrage von 25 Anfragen konfrontiert, die wir kaum bewältigen können. Und es sogar Studentinnen gibt, die sozusagen einen E-Mail-Job, E-Mail-Beantwortungsjob bei uns haben, weil das und wir tatsächlich eine Art Triage durchführen müssen, weil es natürlich Frauen gibt, die zum Beispiel so schwere Darmbefunde haben, die jetzt unmöglich ein Jahr auf einen Termin warten können. Wir müssen einfach wirklich gucken, wer braucht jetzt schnell Hilfe, wer muss wirklich schneller angeschaut werden und wer hat jetzt eine bekannte chronische Endometriose und schon lange Beschwerden und möchte auch nochmal eine Beratung, was man natürlich total verstehen kann. Aber da muss man einfach schauen, wer, wo, bei wem sind Organe gefährdet, die Fertilität gefährdet, mit Zysten zum Beispiel, die die Eizellreserve auch schädigen können oder Operationen drohen, die dann nicht adäquat durchgeführt werden, wo man einfach doch nochmal helfen möchte, dass da jetzt nicht so eine Notfallsituation entsteht mit einer nicht gut geplanten Operation. Das ist nämlich das Nächste, dass Operationen sehr komplex sein können bei Endometriose und das gut planen muss und auch nicht immer nötig sind. Also dass wirklich da eine Beratung stattfinden kann. Ja, und da versuchen wir da fair zu sein und allen gerecht zu werden.
Sie haben ja jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Zum einen, dass man die Endometriose mittlerweile sehr gut auch über einen Ultraschall diagnostizieren kann. Ich gehe mal davon aus, braucht es Erfahrung. Also ganz einfach ist ja ein Ultraschall, wenn sich hier jetzt im Darmbereich befindet, auch nicht. Das ist das eine. Und zum anderen, früher wurde ja immer bei einer Endometriose zumindest eine Laparoskopie gefordert, um die Herde wirklich festzustellen und zu sagen, also es ist eine Endometriose. Und ich glaube, das ist natürlich auch schon mal gut, wenn man für die Diagnostik keine OP braucht. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ganz genau. So habe ich das auch gelernt, als ich jünger war. Ja, Endometriose kann man nicht sehen. Da muss man die Bauchspiegelung machen. Und es liegt einfach daran, dass wir Gynäkologen natürlich primär auf die Gebärmutter geachtet haben und auch auf die Eierstöcke. Aber tatsächlich kann man lernen, als allererstes sich die Blase auch anzuschauen und zu schauen, ist die dann von der Gebärmutter abschiebbar? Denn solche Blasenbefunde, die kommen tatsächlich von der Gebärmutter rübergewachsen. Und das sind dann Knoten, die man auch in der Blasenwand richtig sehen kann. Genauso kann man lernen, das hintere Scheidengewölbe mit dem Ultraschall anzuschauen, die Sacrouterinligamente, das sind so Mutterbänder anzuschauen, ob die verdickt sind und auch die Darmwand zu verfolgen mit dem Ultraschall. Ich habe lange auch gebraucht, das zu akzeptieren. Ich habe dann immer gedacht, ich kann ja tasten, ich verstehe das schon beim Tasten. Also ertasten kann man auch sehr viel als erfahrener Gynäkologe oder Gynäkologin, aber dann fing irgendwann die Ultraschalle an zu sagen, nee, man kann das also wirklich sehen. Und dann muss man sich damit einfach auseinandersetzen und das versuchen und die Augen aufmachen und einfach über unsere gynäkologischen Organgrenzen hinwegschauen. Und wenn man das dann tatsächlich einmal raus hat, dann denkt man sich, wie konnte ich denn den Wald vor lauter Bäumen vorher nicht sehen? Das ist nämlich einfach eine Übungssache. Und man braucht auch kein High-End-Gerät. Wir haben auch nicht so gute neue Geräte. Das ist eine reine Übungssache und das dauert auch nicht ewig lang, sondern man scannt einmal das Becken durch, guckt, sind die Organe wirklich auch miteinander verschieblich, weil zum Beispiel ausgedehnte Verklebungen dann auch hinter der Gebärmutter in den Darm oft sitzen und dann die Organe nicht mehr aneinander vorbeischlittern. Wir sagen das Sliding-Phänomen dazu, dass sie eben, dass man indirekt sehen kann, ob die verklebt sind oder nicht. Und mit diesen Maßnahmen, wenn man das sozusagen systematisch durchscannt, das Becken, kann man auf jeden Fall die schweren Befunde sehen. Tief infiltrierende Herde kann man sehen. Zysten kann man natürlich sehen, die Adenomiose kann man sehen. Man kann auf jeden Fall eine schwere Endometriose ausschließen. Was wir nicht sehen können, sind kleinste Bauchfellherde. Dazu bleibt weiterhin die Laparoskopie als Goldstandard in der Diagnostik. Aber das ist eigentlich nichts, weshalb wir dann laparoskopieren müssen, um das festzustellen oder nicht. Weil wenn wir jetzt eine Situation haben, wo die Organe soweit in Ordnung sind, wir im Zeichen der Adenomiose sehen und die Symptome passen zur Endometriose, dann hat sich das Regime geändert. Dann fängt man lieber erstmal mit einer Therapie an, wirklich mit einer frühzeitigen empirischen Therapie. Und sollten die Beschwerden weiterhin bestehen bleiben, dann ist es eine andere Situation. Dann muss man auch wieder über eine Operation nachdenken, aber dann nicht nur mit dem Ziel der Diagnostik, sondern auch mit dem Ziel der Therapie. Und das bedeutet, dass man dann auch gut vorbereitet ist, die OP plant und dass dann eben auch ein Operateur, eine Operateurin ist, die dem gewachsen ist und die das kann. Und dann soll dann auch eine einseitige Sanierung, sagen wir dazu, also eine Entfernung der Herde durchgeführt werden in selbiger Sitzung.
Ja, das war jetzt ganz schön viel und ich denke, jetzt haben wir erstmal zusammengefasst, was denn eigentlich das bedeutet, so eine Endometriose, wie man sie diagnostiziert und wie wichtig das ist, dass nicht nur Gynäkologen und Gynäkologinnen sich mit dieser Erkrankung beschäftigen, sondern auch alle anderen Kollegen wie Orthopäden, Hausärzte, Internisten, vor allen Dingen Gastroenterologen, weil diese Patientinnen oft erstmal dahin gehen mit ihren Schmerzen und gar nicht zuerst zum Gynäkologen. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben also einmal über eine Endometriose gesprochen. Sie haben gesagt, eine Endometriose ist eigentlich Gebärmuttergewebe mit allem drum und dran, mit Schleimhaut, mit Muskulatur, das sich außerhalb der Gebärmutter befindet. Und dann natürlich auch ähnlich reagiert wie die Gebärmutterschleimhaut selbst, nämlich so, wie es der Zyklus eben mit sich bringt. Also einmal bei dem Eisprung und zum Zweiten natürlich, wenn die Abblutung kommt, das heißt, wenn die Menstruationsblutung kommt, vor allen Dingen dann anfangs sehr starke Schmerzen macht. Und je nachdem, wo diese Schleimhaut sitzt, ob in der Gebärmutter selbst oder ob sie an Blase oder Darm oder auch am Zwerchfell sitzt, sind die Schmerzen sehr unterschiedlich. Am Zwerchfell können zum Beispiel immer mit der Blutung auch Schmerzen in der Schulter auftreten. Das macht das Ganze natürlich von der Diagnostik her nicht einfacher und deswegen ist es umso wichtiger, sich nochmal genau mit diesen Phänomenen zu beschäftigen, wenn Patientinnen kommen und das berichten, dass sie bestimmte Schmerzen immer während ihrer Blutung haben oder während ihres Eisprungs, vielleicht nochmal daran zu denken, dass sowas auch eine Endometriose sein könnte. Und dann auch vielleicht nochmal nachzufragen, wie es denn aussieht, ob vielleicht gleichzeitig auch ein unerfüllter Kinderwunsch besteht, was bei einer Endometriose auch sehr häufig ist. Allein durch diese ständigen Entzündungen, die da stattfinden, die dann zu Verklebungen führen können und damit dazu führen, dass die Fruchtbarkeit bei den Frauen sinkt und sie einfach nicht schwanger werden können. Also Endometriose, Sie sagten so schön, es ist ein Chamäleon bei den Gynäkologen, was eben sehr, sehr viele Sachen verursachen kann, sehr viele Symptome mit sich bringen kann. Und man muss es heute auch nicht mehr diagnostizieren, indem man eine Bauchspiegelung macht. Nein, man kann das mittlerweile mit dem Ultraschall machen. Man muss das ein bisschen üben. Das größte Problem ist, ein Zeitfaktor, den die Gynäkologen einfach haben in der Niederlassung. Wir wissen alle, wie viele Patienten pro Tag da auf die Kolleginnen und Kollegen einstürmen. Und sie haben gesagt, man braucht eigentlich eine Dreiviertelstunde bis Stunde für eine Patientin, um das wirklich sehr gut zu machen. Und Das ist natürlich in einer normalen ambulanten Sprechstunde auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss schon mit einigen gezielten Fragen da dran gehen. Nun, das Ganze ist ja sehr, sehr spannend und für heute sind wir am Ende mit dem Podcast Endometriose, die verkannte Erkrankung. Aber ich glaube, es gibt da noch ganz viel zu berichten zur Therapie, zur weiteren Diagnostik. Was ist wichtig für diese Frauen? Worauf müssen sie achten? Und was ist vielleicht wichtig, was sie auch direkt, wenn sie zu ihrem Gynäkologen kommen, sagen können oder zu ihrer Gynäkologin, dass diese Beschwerden habe ich. Und ich glaube, da werden wir uns nochmal in einem zweiten Podcast darüber unterhalten. Liebe Frau Mexner, für heute erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint immer donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.